Dann hat er sich auf mein Bett gesetzt, das werde ich niemals vergessen. Hat mich angeguckt, er hat gesagt, guck mal Toni, du bist jetzt ein Fallschirmspringer. Das, was du in deiner Brust hast, das ist dein Fallschirm. Du musst richtig gut darauf aufpassen, das darf niemals kaputt gehen. Und ich wusste mit 8 Jahren, der hat mir gerade erzählt, ich werde nie wieder gesund. Ich hatte ein Krankenhauszimmer in Paris, im Charité. Und ich werde es niemals vergessen, alle anderen haben geschlafen und ich war noch wach. Und ich habe mich hingesetzt, also ich habe meine Lehne nach oben gemacht. Der Eiffelturm hat geglitzert. Und ich werde niemals vergessen, wie ich mir den Eiffelturm angeguckt habe. Und es ist das Schönste der Welt. Und ich habe mich einfach gefragt, ob ich nur lebe, um zu sterben. Das war der einzige Gedanke, den ich in meinem Kopf hatte.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast hat das sogenannte Kurzdarmsyndrom. Er ist chronisch krank und damit auch schwer behindert. Nährstoffe bekommt er permanent quasi über einen Schlauch. Und mit Schlauch und Rucksack geht er auf die Bühne und macht selbst Witze über sich und seine Krankheit. Und zeigt auch, manche Dinge im Leben darf man eben einfach nicht zu ernst nehmen. Er spricht auch über seine Heimat, Duisburg-Marxloh, und darüber, dass er sehr lange bei seinen Großeltern gelebt hat. Und ich freue mich sehr auf Comedian Toni Bauer.
Peace.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Wir haben schon sehr viel über Essen gesprochen gerade.
Ja.
Bevor wir das jetzt gleich auch wieder tun, wie immer in diesem Podcast, zuerst auch an dich die Frage, Fenster oder Gang?
Fenster.
Warum?
Ich denke immer, ich habe so eine geile Aussicht, dann rauszugucken, aber dann ist halt immer scheiße. Eigentlich. Und ich bin auch, also für mich lohnt sich auch kein Gangplatz, weil ich muss meine Füße nicht weit ausstrecken oder so.
Stimmt, du bist 1,65?
64, aber in meinem Ausweis steht tatsächlich 1,78.
Okay, warte mal, aber das mit was für Stelzen bist du denn da zum...
Der Typ hat nicht gemessen.
Der hat das einfach geglaubt.
Ja, ja, der hat mich gefragt, wie groß bist du? Da hab ich gesagt, 1,78. Hat der gesagt, okay, soll ich das eintragen? Dann hab ich gesagt, ja.
Alter, dann hat er das eingetragen. Ist das nicht Urkundenfälschung, wenn das jetzt jemand hört? Hallo, hallo.
Nein, Quatsch, wieso?
Ja, ich weiß nicht.
Ja, nur die Größe, ist doch egal.
Ja, aber es wäre so, als würdest du, also du hast dunkle Augen, als würdest du jetzt sagen, oder in deinem Ausweis stehen, ich habe blaue Augen. Wäre ja quasi auch gelogen und Urkundenfälschung.
Ja, aber wer hat denn wirklich die richtige Größe im Ausweis?
Ja, ich habe nur um 1 Zentimeter geschummelt. Bei mir steht 1,90, glaube ich, und ich bin eigentlich nur 1,89.
Ah, okay, aufgerundet quasi.
Ja, genau.
Und aber ich habe ja auch aufgerundet.
Ja, um 14 Zentimeter. Das ist schon nochmal was anderes. Okay, aber warum sagst du denn, ist die Aussicht nicht so geil, weil du meistens in Duisburg-Marxloh irgendwo startest mit dem Zug, oder?
Ich fahre immer mit dem Zug, ne? Und dann fährst du ja immer die gleichen Strecken. Mhm. Und also von Duisburg nach Berlin mit dem ICE, ja, du guckst halt nicht auf den Eiffelturm oder so, ne? Du guckst eigentlich immer auf irgendwelche komischen Seen oder so, Becher oder, sagt man Becher? Bach?
Was ist die Mehrzahl von Bach? Bachs?
Bachs.
Bachläufe? Bechs? Bäche?
Bäche.
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 Bäche. Nee, Bäche. Schön, dass wir beide was mit Sprache machen, irgendwie im
weitesten Sinne. Aber Bäche ist doch falsch.
Bäche?
Bäche.
Ein Bach, mehrere Bäche.
Ein Bach, zwei Bach. Nee, das ist auch falsch.
Bachs. Flüsse. Kleine Flüsse.
Auf jeden Fall hier auf die,
mehrere
auf die Pfützen, die ein bisschen größer sind. Du weißt genau, was ich meine.
Oh Mann, ey. Ey, Toni, wie cool, dass du da bist heute. Wir trinken gerade Kaffee mit Hafermilch und dazu hast du schon diverse hartgekochte Eier gegessen. Mir wurde vorher gesagt, du stehst auf Sprudel mit, also Mineralwasser mit sehr viel Sprudel.
Ja.
Ich habe einen Wassersprudler, ich habe nochmal extra 3-mal mehr gedrückt, damit da richtig Wumms dahinter ist. Und wir zeichnen nachmittags auf, muss man sagen, aber du hast jetzt hier quasi wirklich dein Frühstück gehabt, ne?
Mhm.
Hartgekochte Ostereier und...
Genau. Und Schokobons.
Ja.
Und jetzt habe ich auch erste Mal in meinem ganzen Leben, glaube ich, zum Obstkorb gegriffen.
Ey, ich will auf jeden Fall gern noch mit dir ein bisschen über Essen reden, weil das ja irgendwie auch, also natürlich auch Teil deiner Erkrankung ist, aber bevor wir quasi zum Essen kommen, erklär doch mal Kurzdarmsyndrom. Kannst du das easy in 3 Sätzen beschreiben, was das eigentlich ist? Weil ich glaube, viele haben das einfach noch nie gehört.
Also beim Kurzdarmsyndrom ist der Dünndarm entweder kleiner oder ganz weg. In meinem Fall ist er halt gar nicht da. Und der Dünndarm entzieht dem Essen die Nährstoffe. Mhm. Also alles, was man isst, daraus, das wird gespalten und daraus wird dann Lipide und Protein und all so ein Quatsch. Mhm. Und das entzieht der Dünndarm dann und wandelt das dann in Energie um. Mhm. Das funktioniert bei mir nicht.
Also das sind quasi die Nährstoffe.
Die Nährstoffe, die du brauchst, genau. Ja. Und das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Und deshalb kriege ich all das, was jeder andere übers Essen aufnehmen würde, bekomme ich über so einen Beutel. Mhm. Und der Beutel wird dann verbunden mit so einem Schlauch, der aus meiner Brust guckt. Mhm. Und dann werden die Nährstoffe direkt in die Blutbahn gepumpt.
Okay, also ist es so eine Art Astronautenkost oder was ist
ja,
das?
Ja, man könnte sich eigentlich so, stellt euch vor, ihr habt so eine Aldi-Tüte und ja. darin schüttet ihr Milch.
Ja.
Und an der Milch oder an der Aldi-Tüte ist so ein Schlauch. Gartenschlauch.
Okay. Mhm.
Und der Gartenschlauch ist verbunden mit einem Schlauch, der aus eurem Körper guckt.
Ja.
So könntet ihr euch das am besten vorstellen.
Okay, und du sitzt jetzt, also du, ne, das ist ja auch Teil deiner, ne, deines Stand-Up-Programms, dass du ja auch tatsächlich mit diesem Rucksack und dem Schlauch auf die Bühne kommst, aber einfach auch, weil du es musst.
Ja.
Permanent, 24/7?
Nee, 17 ne? Stunden.
17 Stunden.
17 Stunden.
Weil jetzt sitzt du ja auch gerade.
Jetzt gerade ist auch, ja.
Okay, und kannst du dir aussuchen, so ein Slot, wo du sagst, geil, abends möchte ich nicht angeschlossen sein, damit ich ohne Probleme Sex haben kann oder ins Schwimmbad gehen kann? Oder was ist die beste Zeit, um nicht am Schlauch angeschlossen zu sein?
Also wir haben es mal so gemacht, dass es abends anfängt, ne? Einfach wegen der Schule auch, damit ich morgens abgeschlossen bin und dann einfach in die Schule gehen kann. Mhm. Das Ding, weshalb ich jetzt angeschlossen bin, ist, ich darf einmal im Jahr, habe ich so einen Joker. Ne? Und dann kann ich den Joker einsetzen und dann muss ich mich nicht anschließen. Mhm. Und gestern war mein Joker.
Ah.
Und deshalb muss ich heute quasi mich früher anschließen, dass ich einen Tag aufholen kann.
Ah, okay. Mhm.
Deshalb bin ich jetzt gerade quasi angeschlossen.
Und magst du sagen, warum der gestrige Tag der Joker war? Oder wäre das zu intim?
Also, wir haben gefeiert.
Ja.
Und ich trinke ja auch selten Alkohol. Mhm. Aber ich habe gestern richtig einen durchgetreten. Mhm. Mit meinen Kumpels und der ist umgezogen, ein Kumpel von mir ist umgezogen worden und dann haben wir einen durchgetreten und dann wurde ein bisschen länger und dann hatten wir ein bisschen Spaß und deshalb habe ich dann gesagt, alles klar, heute nicht, weil ich habe dann in vier Farben geguckt, da hätte nicht funktioniert, das muss ja, also wenn ich mich anschließe, muss
es kontrollieren quasi,
oder? Ja, es muss steril sein, also keimfrei. Ah. Und jetzt stell vor, ich taumel da mit so einer Spritze, die ich mir dann auch in den Körper jag. Und auf einmal irgendwie gegen eine Wand, dann ist die ja unsteril und das spritze ich mir dann im Körper, dann wäre alles nicht so geil.
Wäre das dann lebensbedrohlich
eigentlich? Ja, 100%.
Ach krass. Und was würde passieren, wenn du länger als einen Tag nicht an diesem Schlauch bist? Würdest du auch sterben dann?
Nee, ich wäre einfach mega, mega schwach.
Schwach und müde, ne?
Genau, also einfach, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, eine Woche nichts trinkt und nichts isst, da stirbt er ja auch nicht sofort, aber er fühlt sich halt mega schummrig und schwach und sowas. So, das wäre das Gleiche.
Und du kannst aber alles essen. Also jetzt hier, ne? Ja. Schokobons, Weintrauben, hartgekochte Eier, das geht alles oder gibt es irgendwas, was du deswegen wegen der Krankheit nicht essen darfst?
Nee, ich darf alles essen. Okay. Es gibt so ein paar Sachen, die sind geiler und ein paar Sachen, die sind weniger geil. Mhm. So Kohl und sowas ist halt schwierig.
Kohl?
Ja, so Blumenkohl, Wirsing und so.
Weißt du warum?
Ja, es macht Flatulenz.
Ich wollte gerade sagen, ja, man kriegt halt hardcore Blähungen davon.
Ja, aber. Und das,
schön, dass du sagst Flatulenz. Könntest du auch einfach sagen, sorry, du bist Comedian, sagt man da nicht einfach, man muss forzen wie sonst?
Ja, okay.
Flatulenzen klingt so.
Ich dachte, ich zeig so einmal, dass ich nicht normaler Duisburger bin, sondern auch.
Wobei man ja, du vielleicht sagst du auch Flatulenzen, weil du hast, glaube ich, mal angefangen, zumindest Ernährungsmedizin zu studieren. Deswegen, das klingt auch so sehr medizinisch.
Ja, ich wollte einmal zeigen.
Leibwinde, kann man auch sagen.
Leibwinde. Ja. Kennst du es, wenn du mal so eine Art Medizin studiert hast und du gehst zum Arzt und du denkst so, du hast jetzt richtig drauf.
Ja.
Und du gehst dahin und sagst, ich habe einen Termin beim Kollegen.
Hast du das mal gemacht?
Oder? Nein, okay. Quatsch. Aber du weißt genau, was ich meine. Und dann erzählt dir das. Aber so in so einem richtigen Latein und du verstehst kein Wort. Und du verstehst
gar nichts. Und du denkst dir so, ich bin doch einfach nur wegen meiner Flatulenz.
Genau.
Okay, aber Kohl ganz generell ist ja für alle Menschen in Bezug auf die Blähungen und das Gefurze irgendwie unangenehm.
Ja, ich muss nicht, also guck mal, das kann ich ja so sagen.
Ja, hau raus.
Weil ich keinen Darm mehr habe, bin ich ja häufiger zwangsläufig häufiger auf Klo. Ne, also ich muss halt scheißen. Mhm. Und ich kann deshalb, weil ich ja flüssig Kacker mach, kann ich nicht furzen.
Okay, ja.
Und wenn ich dann beispielsweise Kohl trinke, Kohl esse,
ja,
und ich müsste furzen.
Ah, dann hast du so Gase, die nicht rauskommen, sondern...
Nee, dann würde ich mir eine Hose kacken.
Ja, ja. Ist schon passiert?
Nein, nein.
Okay. Noch nie passiert?
Einmal beim Fußball.
Okay.
Da
war es soweit?
Ja, ja, da war. Da bin ich hoch zum Kopf, werde ich nie vergessen, bin ich hoch zum Kopfball gegangen und habe den Ball weggeköpft. Und weil du angespannt bist, als ich auf dem Boden angekommen bin, habe ich nur gemerkt, wie er drunter rutscht.
Ah, scheiße.
Und mein Gegenspieler hat das aber auch gemerkt.
Ah.
Und ich habe den angeguckt und der hat mich angeguckt und irgendwann hat der Schiri uns angeguckt und so. Ist eigentlich eine witzige Geschichte.
Fuck.
Ja, ja. Ist so okay.
Ja, oh, ja.
Danach habe ich die Karriere beendet.
Mit Fußball.
Hat nichts mehr Mut gehabt.
Aber kannst du normal Sport treiben?
Ja, ja. Also das schon.
Ja.
Das schon.
Aber das heißt, du müsstest dann das immer in diesen Zeiten machen, wo du nicht angeschlossen bist oder immer mit Rucksack?
Ach so, nee, also ich könnte jetzt ja joggen am Laufband, dann würde ich den Rucksack jetzt irgendwie an die Wand stellen und dann würde ich halt joggen.
Okay.
Aber es macht halt mehr Spaß einfach, wenn du das nicht siehst und nicht dabei hast. Mhm.
Und schwimmen kannst du, ja, glaube ich, hast du irgendwann mal erzählt, kannst du gar nicht.
Ich, ne, kann nicht schwimmen,
ja,
weil ich den Schlauch, der aus der Brust guckt, den muss ich mal abkleben, weil da kein Wasser drankommen darf. Weil wegen den Keim mega dann Infektionsgefahr und sowas. Und ich durfte immer eine halbe Stunde ins Wasser. Und der Verbandswechsel, der dann im Nachhinein gemacht wird, der ist so anstrengend, dass ich nicht einsehe, ins Wasser zu gehen. Und deshalb habe ich auch nie schwimmen gelernt. Und ehrlich gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt im Meer irgendwas mache.
Ja, also vielleicht ja schon, also irgendwann mal, aber ja, klar, ey, ich verstehe das, ne? Das ist ja ein Riesenaufwand,
ja,
und
ein
Abriss dafür, um einmal irgendwie durchs Meer zu schwimmen und sich dabei dann vielleicht noch in die Badehose zu scheißen.
Alter!
Nein, aber sag mal, du machst ja, klar, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, du machst ja auch einfach Witze über deine Erkrankung auf der Bühne. Ist ja auch so ein bisschen deine Art, damit umzugehen, wo ja viele sagen, ey, cool, dass du das tust, so, das nimmt ein bisschen die Schwere raus. Aber trotzdem war das ja auch nicht immer easy, weil du, ich glaube, es ist diagnostiziert worden, als du 8 warst, ne?
Genau,
relativ klein. Und du ja auch tatsächlich mehrfach über Monate im Koma gelegen hast.
Ja.
Gab es so Phasen für dich als Kind oder als Teenie, wo du auch gedacht hast, ey, ich kann das nicht mehr, ich will diese Scheiße nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich halte das nicht mehr aus?
Benny, en masse.
Ja.
Also es gab wirklich, wirklich ganz, ganz viele dunkle, also so richtig, richtig, richtig dunkle Zeiten. Wenn du einen Arzt fragst, was ist die Erklärung dahinter, und der Arzt dir sagt, dass es keine Erklärung gibt, und du gar nicht wirklich damit klarkommst. Es gab mehrere Momente, wo ich so eine richtige Aufbruchsstimmung hatte, aber die wieder gedämpft wurde. Ich weiß noch, als die Krankheit, am Anfang hatte ich den Schlauch im Hals. Ne? Dann kann man das besser nachgucken, ob sich Kruste bildet und sowas. Hat einfach pragmatische Gründe. Und weil du mit dem Schlauch im Hals nicht vor die Tür darfst, weil die auch wieder so viele Keime und sowas, und weil die Infektionsgeschichte wieder so groß ist am Hals, wird der in die Brust gelegt. Und ich werde es niemals vergessen, da war ich in Mannheim im Krankenhaus. Ne, Mannheim, das Krankenhaus, da hat mich richtig aufgepäppelt wieder und so. Und dann haben die Operation gemacht und den Schlauch vom Hals in die Brust gelegt. Und dann bin ich wach geworden, meine Mama war da, und habe ich meine Mama angehört, habe ich gesagt, Mama, ich bin jetzt richtig gesund. Ich kann wieder alles machen. Also ich bin geheilt und so. Und dann der Arzt, der mich operiert hat, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber es war so ein zynischer. Weißt du, der hat schon so viel gesehen und so viel Schlechtes erlebt, der kann nicht mehr lachen. Super Arzt. Sind die besten Ärzte, aber die können keine Freude mehr empfinden. Oder wenn, dann nur innerlich. Und der hat es gehört, dass ich so euphorisch war. Und er ist da an meinem Zimmer vorbeigelaufen, meine Tür war auf, und dann kam der rein. Dann hat er sich auf mein Bett gesetzt, das werde ich niemals vergessen. Hat mich angeguckt, hat seine Hand auf meinen Oberschenkel so getätschelt, hat gesagt, guck mal, Toni, du bist jetzt ein Fallschirmspringer. Das, was du in deiner Brust hast, das ist dein Fallschirm. Du musst richtig gut darauf aufpassen. Das darf niemals kaputt gehen. Hat wieder die Hand auf meinen Oberschenkel und ist gegangen. Und ich wusste mit 8 Jahren, der hat mir gerade erzählt, ich werde nie wieder gesund. Das war seine Art, mir das zu erklären. Mhm. Und es gab en masse solcher Dinge. Also als die Transplantation in Paris nicht geklappt hat, das war auch mega, also wirklich mega schwer, weil davor war es auch so, dass ich diese, ey, dann klappt die Transplantation, ich habe einen Dünndarm und dann bin ich gesund. Und dann funktioniert wieder alles. Und dann hat die Transplantation nicht geklappt. Und
also hat der Körper hat das nicht angenommen, genau, oder
der
war
Körper
das
hat dann den,
nicht das richtige, der richtige Darm für deinen Körper, oder wie?
Der Körper hat den Darm einfach wieder abgestoßen. Mhm. Also die ersten 4 Stunden schien alles gut zu sein. Und dann hat er den einfach so wieder abgestoßen. Mhm. Und dann war das Gleiche wie damals. Also der Darm ist ja damals in meinem Körper abgestorben und hat sich schwarz gefärbt. Mhm. Und dann musste er wieder ausgenommen. Und genau die Operation wurde wieder gemacht, nachdem aber der Darm eingesetzt wurde. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, wie schwierig diese Eingriffe für einen kleinen Jungen sind.
Ich würde gerade sagen, wie oft du im Krankenhaus warst, wie viele Operationen du hast über dich ergehen lassen.
Ne? Ja, und das war dann, ich hatte ein Krankenhauszimmer in Paris, im Charité, und mein Zimmer oder mein Bett war das letzte. Du kommst quasi ins Zimmer rein und dann sind da 3 Betten. Das erste ist nahe bei der Tür, dann 1 in der Mitte und ganz hinten 1 am Fenster. Mhm. Und ich hatte ein großes Fenster, ne? Also das Bett war genauso hoch wie die wie der Fenstersims, mhm, ne? Also so, dass du quasi
direkt rausgucken konntest.
Und ich werde es niemals vergessen, alle anderen haben geschlafen und ich war noch wach. Und ich habe mich hingesetzt, also ich habe meine Lehne nach oben gemacht, der Eiffelturm hat geglitzert. Und das ist das Schönste, was Paris zu bieten hat, ne? Mhm. Also Eltern rufen ihre Kinder und sagen, schau mal, wenn ihr es noch nie gesehen haben. Touristen machen davon Fotos, um das zu zeigen zu Hause. Und ich werde niemals vergessen, wie ich mir den Eiffelturm angeguckt habe. Und es ist das Schönste der Welt. Und ich habe mich einfach gefragt, ob ich nur lebe, um zu sterben. Das war der einzige Gedanke, den ich in meinem Kopf hatte. Mhm. Und solche Phasen gab es halt immer wieder.
Krass, ey, boah, das klingt so hart, wirklich, Toni, das klingt so krass. Das sind so Aussagen, die so, ja, wo ich selber manchmal dann denke, boah, krass, da kriegt man so Hardcore-Pipi in den Augen, weil man denkt, da sitzt ein kleiner Junge, schaut auf den Eiffelturm und denkt sich so, ey, ich bin nur hier, um zu sterben. Also ich meine, wir sind alle hier auf diesem Planeten, um zu sterben, ne, aber mit so einer Erkrankung natürlich tatsächlich noch mal krasser.
Ja.
Deswegen hast du vorhin aber auch zum Einstieg tatsächlich gesagt, wenn ich in Duisburg losfahre, dann sehe ich aus dem Fenster nicht den Eiffelturm, sondern kleine Flüsse und
Bacheten.
Bacheten, Bächsle. Warst du noch mal in Paris irgendwann am Eiffelturm?
Noch nie.
Würdest du gerne oder kannst du das nicht?
Boah, also ich glaube, mittlerweile habe ich genug Abstand, ne, dass ich da ruhig durchlaufen kann und sowas. Aber ich war ja generell noch nie im Urlaub. Und ich glaube, ich würde eher mal was anderes machen als Paris sehen. So. Also, keine Ahnung, mittlerweile kann man mit so einem gewissen Abstand auf die Dinge gucken. Und das, was ich erlebt habe, das hat mich ja geformt so. Mhm. Und also ich glaube, das hat mir so viel gegeben. Also wirklich, ne? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber guck mal, deshalb darf ich das machen, was ich mache. Mhm. Und ich kann ein kleines Licht am Ende eines dunklen Tunnels sein für all die Leute, die das auch haben, weil ich bin nicht der Einzige. Und wenn der liebe Gott mir gezeigt hätte, guck mal, das kriegst du, aber du musst dafür das alles machen, dann hätte ich niemals Ja gesagt. Mhm. Und ich bekomme so viel dadurch, dass ich das alles so, also durchleben musste. Mhm. Und das ist wirklich so, das hat meine Oma, meine Mama, die haben das früher immer alle gesagt, die haben gesagt, man bekommt nur so viel, wie man erträgt.
Du scheinst aber viel zu ertragen, ne, wenn du all das irgendwie...
Ja, und am Ende macht es immer Sinn. Mhm. Und umso länger ich das mache, was ich gerade mache, umso länger ich auf der Bühne stehen kann, meine Geschichte teilen kann, den Leuten zeigen kann, dass man es trotzdem schafft oder dass man gerade deshalb auch verdient hat, das zu machen, umso mehr fühle ich, dass es Sinn macht. So, dass alles irgendwie, jeder Schritt, alles, was ich getan habe, hat irgendwie Sinn gemacht. So. Mhm. Weil, also, es hört sich jetzt wieder auch klischee-mäßig an, aber ich war wirklich Riesenfußballer früher. Mhm. Und ich glaube, wäre ich nicht krank geworden, dann hätte ich wirklich Profi werden können. Und Fußball war immer mein Talent. Und Comedy war so mein Talent, was ich mir erarbeitet habe.
Erst mit der Krankheit? Also mit war der das Krankheit. So ein bisschen auch genau. eben, hat das Halt und Kraft gegeben,
genau,
eben, ja. um nicht in so einen Strudel von negativen Gedanken zu kommen?
Ja, klar. Also, es ist ja ganz einfach, meine Mama, meine Oma und so, die konnten nicht immer da sein. Mhm. Und ich bin so ein geselliger Mensch. Für mich ist nichts schlimmer als allein sein. Nicht, weil ich nicht mit mir allein sein kann, sondern weil ich kriege Langeweile. Mhm. Und ich bin einmal zu den Schwestern gegangen, ins Schwesternzimmer und habe die zum Lachen gebracht. Und deshalb durfte ich den ganzen Tag bei denen chillen.
Geil, nicht das Allerschlechteste, so. Einen guten Draht zu Krankenschwestern
ja.
oder KrankenpflegerInnen zu haben.
Auch beim Arzt.
Ja.
Na, wenn der Arzt reingekommen ist, um mich zu behandeln, schon mit 8 Jahren, dann habe ich den zum Lachen gebracht. Weil ich mir dachte, ey, wenn er kommt, wenn es mir schlecht geht, mhm. dann kommt er schneller.
Weil er dich mag, weil du
ein mag.
Guter Typ bist.
Oder behandelt mich vielleicht auch besser. Natürlich machen die das nicht, aber das war natürlich in meinem kleinen Kopf, war das so. Und auch mit dann diesen Druck von meiner Mama und von meiner Oma und von meinem Opa zu nehmen, ne? Ah, dem geht's bestimmt schlecht. Nein, nein, mir geht's, guck hier, hahaha. Ha, ha. So dieses zu transportieren, mhm. nein, nein, guck mal, ist schon alles okay. Ne, das ist ein Teil, aber ich bin auch so.
Also das heißt, du hast das gar nicht nur unbedingt für dich gemacht, genau. sondern auch eben für deine Family, um denen zu zeigen, hey, nee, es ist alles halb so wild,
ja.
ich bin stark und
genau.
ich bin gut gelaunt.
Ja, also ich glaube, ich hatte schon immer dieses wichtig sind andere. Mhm. Also für mich war auch jetzt, dass ich, klar, ich darf das machen, was ich da mache, mhm. und ich mache, also was ich da erleben darf, ist geisteskrank. Also was mir an Liebe gegeben wird, das ist unfassbar, wenn ich da auf der Bühne stehe und die Leute jubeln und wollen Bilder mit mir und ich bin gar nicht so wichtig. So ein Herzchirurg oder sowas, die sind viel wichtiger. Und trotzdem gibt man mir diese, ist ab und zu noch unbeschreiblich. Mhm. Und für mich ist das, also es war schon immer so, dass ich gedacht habe, andere sind viel, viel wichtiger, weil, Benni, ganz ehrlich, ich komme auch so klar. Ich kann auch, jemand, der, weiß ich nicht, im Hornbach arbeitet, der hat auch eine PlayStation 5.
Wenn er an eine rankommt.
Wenn er eine
aufgrund von Chipmangel, das war ja
nicht
so
stimmt,
easy, ja. an diese scheiß Dinger zu kommen. Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. So, ich bin ein einfacher Typ, ich brauche ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, Klamotten, ein paar Schuhe. Mhm. So, und irgendwie mein Ego ist nicht so groß. Na, ich mache das nicht aus Ego-Gründen oder sowas, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich kann eine kleine Stimme sein. Und für mich ist das Schöne. Kurz bevor ich XXL gespielt habe, da habe ich eine Nachricht bekommen vom kleinen Mädchen.
Comedy-Nacht XXL.
Comedy-Nacht XXL. Ja.
Vor 14.000 Leuten in der Köln Arena auf
genau.
der Bühne stehen. Ja.
Da habe ich eine Nachricht bekommen vom kleinen Mädchen. Mhm. Eine Sprachnachricht. Und ich weiß nicht, lass die 5, 6 gewesen sein. Und die hat zu mir gesagt, Toni, ich habe auch ein Kabel. Und dann gehst du, das ist was, dann merkt man, das macht man nicht für sich. Und dann der Hörsaal, 1Live Hörsaal Comedy, also die 1 Hörsaaltour, mhm. da habe ich in Köln gespielt. Und da kam eine Mama zu mir, die hatte Tränen in den Augen. Und die hat zu mir gesagt, mein Sohn hat das Gleiche. Und vor kurzem zum ersten Mal mussten wir nicht erklären, was der hat. Weil du das gemacht hast.
Ah, oh, wie schön, ey.
Und dann, das sind die Dinge, die mir so viel geben. Die mir so viel Antrieb geben, auch Gas zu geben, Neues zu entwickeln. Weil, also, für mich selber, ach, schön, dass ich das machen darf.
Aber ja, ey, und wie krass, selbst ich, der ja nicht in deiner Haut steckt, quasi in deinem Körper steckt, selbst ich krieg da Gänsehaut, wenn ich das höre, dass da wirklich so eine Mutter irgendwie kommt und sagt, ja. hey, danke, dass du machst, was du machst.
Ne? Ja.
Das ist ja krass. Und war das denn tatsächlich auch das, was dir so ein bisschen Kraft gegeben hat in all dieser Zeit, weil du ja dann eben mit 15, 16, glaube ich, auch noch mal für ein halbes Jahr im Koma lagst mhm. irgendwie, ne? Also es ist jetzt nicht einfach so dieses Ding von, das wurde diagnostiziert und dann war die OP in Paris, sondern das hat dich ja über 10 Jahre lang immer wieder begleitet, oder?
Ja.
Das ist ja irgendwie...
Ja.
War da die Comedy oder so gut drauf zu sein, Witze zu machen, war das, was dir immer Halt und Kraft gegeben hat, oder gab es da noch andere Dinge irgendwie?
Also auf jeden Fall... es war immer so, ja klar, ne, dieses, ich glaube, mein positives Mindset einfach, ne, dass ich gesagt, ey, egal was kommt, das schulter ich schon, das kriege ich schon hin, aufgrund der Tatsache, dass ich so viel erlebt habe. Und Benni, Fußball war ein Riesenthema. Und obwohl ich krank bin und so, habe ich mega hoch Fußball gespielt, weil ich einfach sein wollte wie alle anderen. Na, also ich wollte gar nicht, also beim Fußball weiß ja dein Gegenspieler nie, was du hast. Der weiß ja einfach nur, ob du gut bist oder nicht. Mhm. Und das wollte ich halt immer. Ich wollte immer dieses Kompetitive zu zeigen, dass, ey, obwohl ich in dieser Situation bin, was ich gerade habe, ich bin trotzdem sehr, sehr gut in dem, was ich tue. Und deshalb habe ich immer schon mega früh angefangen mit Sport, obwohl ich das gar nicht durfte. Und ich glaube, Sport zu treiben, Sport zu machen, hat unheimlich viel ausgelöst. Auch im Hinblick auf heute, so dieses Kompetitive, dieses es ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht gut. Das kommt all das von den Sachen, die ich früher gesät habe. So. Mhm. Ich hatte Bettruhe zum Beispiel, das kann ich ja sagen, ich hatte Bettruhe, ich durfte nicht aufstehen, aber ich war so schwach auf meinem Bein. Und dann bin ich trotzdem aufgestanden. Und du hast ja im Krankenhaus immer so einen Ständer, wo die ganzen Dinger dran sind.
So ein Infusionsständer.
Und den habe ich einfach getragen und dann bin ich da 5 Stunden Treppen gelaufen, weil ich unbedingt Fußball spielen wollte. Mhm. Weil ich wollte fit sein, dass mit der Sekunde eins, wo die sagen, du darfst aus dem Krankenhaus raus, ich wollte wieder Fußball spielen, ich wollte wieder zum Training gehen. So, das war immer in meinem Gedanken.
Also ich frage mich, wie stark musst du eigentlich sein, dass du dann in solchen Momenten noch gesagt hast, ich mach das jetzt, ich baller jetzt, ich will das irgendwie. Was für ein krasser Wille dann auch irgendwie dann doch irgendwie auch eben zu leben, ne? Mhm. Im krassen Gegensatz zu diesen Momenten, wo du denkst, warum bin ich eigentlich hier irgendwie. Ja. Aber sag mal, wie ist denn das? Ich kann mir das ja, also logischerweise kann ich mir das nicht vorstellen und viele andere auch nicht. Wie ist das, in ein Koma zu fallen und 6 Monate im Koma zu leben und dann wieder darauf auszuwachen? Hast du da überhaupt noch Erinnerungen dran? Ist ja mit 15, 16 passiert.
Ne? Genau, also da hatte ich so einen Vitaminmangel und dann war es künstlich halt, ne, immer künstliche Koma. Und bei den anderen weiß ich das nicht, aber beim letzten weiß ich das. Da habe ich geträumt, ich sterbe jedes Mal. Und ich bin immer anders gestorben. Ich bin verbrannt, ich bin ertrunken, ich wurde gefressen und all so. Also einfach.
Ach du Scheiße, oh Gott. Einfach, voll die Albträume.
Ja, ja, die ganze Zeit. Und immer wenn ich gestorben bin, hat ein neuer Traum angefangen, in dem ich wieder gestorben bin.
Ach du Scheiße.
Und ich bin die ganze Zeit gestorben. So eine Endlosschleife war das.
Ja. Über 6 Monate quasi. Also du wirst, ja, ja. Wirst kein Zeitempfinden.
Ich hatte das nicht als Empfinden so, aber war schon eine lange Zeit, ja. Ja, und ich habe viel halluziniert. Also als wenn du dann wach wirst aus diesem künstlichen, du wirst ja mit Medikamenten vollgepumpt und dann werden die abgesetzt, dann kannst du nicht mehr pennen. Weil du ja die ganze Zeit gepennt hast. Und ich habe so krass halluziniert, dass ich gedacht habe, da kommt jeden Tag, das ist kein Witz, einfach ein Affe in mein Zimmer und klaut meine Bananen. und haut wieder ab. Das ist kein Witz.
Im Krankenhaus.
Im Krankenhaus. Absurd. Und meine Mama war ja auch, die hat ja da geschlafen.
Ja.
Und dann habe ich der immer gesagt, Mama, hier unten im Keller sind Affen. Und hat die gesagt, hier sind keine, doch, hier sind Affen.
Und du hast das Gefühl gehabt, die kommen in das Zimmer rein? Also
die
war
tun
das,
mir nichts, genau.
Aber war das auch tatsächlich irgendjemand? Also war das immer dann, wenn irgendwie ein Arzt ins Zimmer kam oder Krankenpfleger?
Da war
oder so?
Niemand. Ich hatte nicht mal Obst. Ich habe gedacht, irgendwelche Affen klauen die ganze Zeit meine Bananen, Alter.
Aber hat man dieses Gefühl von, also ich meine, da warst du dann ja schon alt, ne? Also als du so das erste Mal im Koma warst, war ja tatsächlich damals
da war ich
dann,
ja,
ne?
Kind, ja.
Da warst du noch ein Kind. Und da warst du jetzt irgendwie ja aber schon Teenager. Ist es nicht irgendwie beklemmend, aufzuwachen, irgendwann wieder bei Sinnen zu sein, wenn man aufhört zu halluzinieren und zu denken, ich war jetzt einfach 6 Monate weg? Ich finde das eine super gruselige Vorstellung.
Ja, du darüber denkst nicht nach.
Weil du einfach froh bist, wieder zu leben und
ja,
wieder wach
ja,
zu sein?
Ja, also du kriegst eigentlich den ganzen Prozess gar nicht so wirklich mit. Du weißt nur, mir geht's scheiße und auf einmal wirst du wach. Und dann kriegst du wieder alles mit. Mhm. Den ganzen Prozess gar nicht mitbekommen. Und du denkst gar nicht an die Vergangenheit, sondern eher an das, wie die Gegenwart ist. Und es ist immer sehr, dir geht's immer, ist schwer zu beschreiben. Es ist immer so ein Unwohlsein dann. Mhm. Ne? Du hast so ein richtig krasses Unwohlsein. Als hättest du Krämpfe am ganzen Körper. So, weil du aufstehen willst, was machen willst und so, weil du ja auch Antrieb in dir, also bei mir war es immer so, ich habe ja unfassbar hohen Antrieb. Und du kannst nichts machen. Und du drehst dich eigentlich die ganze Zeit nur im Bett. Mhm. So, das war immer das Gefühl. Also du hast gar nicht, ich habe gar nicht so wirklich an die vergangene Zeit gedacht, also die, an die Vergangenheit oder vergangene Zeit gedacht oder was mir entgangen ist oder was passiert ist, sondern wie ist es jetzt? Und jetzt gerade ist scheiße, weil ich will so schnell wie möglich wieder aufstehen und so schnell wie möglich irgendwelche Dinge machen. Das war immer mein Gefühl. Ich glaube, das war auch das, was mich rettet. Also das, genau dieses, nicht lange in den Rückspiegel zu gucken, sondern immer die zu akzeptieren, wie es ist, die Gegenwart zu akzeptieren und versuchen, eine bessere Zukunft für sich zu gestalten. Mhm.
Ja, nach vorne zu gucken. Ne? Es gibt irgend so ein, ich weiß nicht genau, welcher Disney-Film es ist, und es ist auch immer ein bisschen kitschig. Ich kenne nur die englische Original.
Ich bin dickster Disney-Fan.
Ja? Ja, ja. Vielleicht weißt du es. Es gibt irgendwo so eine alte Schildkröte, die sagt, yesterday is history.
Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda ist es, ne? Ja. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called
presents.
Ja.
Und so ist es ja wirklich. Ja. So ist es ja 100%.
Ja.
Und das hat mir also die, also, wenn man, es ist ja wirklich so, in jedem Guten ist was Schlechtes, in jedem Schlechten ist was Gutes. Und auf erster Linie ist halt, ich wäre lieber gesund. Ne? Also anstatt das alles, wäre ich lieber gesund, natürlich. Aber ich weiß jeden Tag zu schätzen. Ich gebe jeden Tag, den ich habe, 100%. Alles, was ich machen kann, setze ich sofort um. Ich fackel nicht lange. Ich habe eine Idee und dann setze ich die um und dann im Prozess auch, wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann lerne ich, während ich das tue, wie das geht. Das war ja auch bei der 1 Live XXL Comedy Nacht so. Ich habe noch nie vor 14.000 gespielt und ich wusste nicht.
Komm, mach's einfach. Weil das muss man ja wirklich auch dazu sagen, Comedy machst du ja quasi auch erst seit anderthalb Jahren.
Seit anderthalb Jahren, ja, genau. Und also dann habe ich einfach, während ich da gespielt habe, habe ich dann gelernt, so geht das jetzt.
So kommt man damit klar, wenn 14.000 Leute einen anschreien und jubeln. Ja.
So, dann habe ich das, während ich gespielt habe, gedacht, okay, dann jetzt geht das halt so. Also ich glaube, dass mir, das habe ich halt durch die Krankheit. Ich weiß, ich muss sterben. Und ich weiß es wahrscheinlich, also ich glaube, jeder weiß, dass er sterben muss, aber nicht jeder weiß, dass er sterben muss. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Dir aber ist es bewusst, weil du
ich
weißt.
Ich weiß, 100% eines Tages ist vorbei. Und in der Zeit gebe ich 100%.
Also hast du denn Angst dann quasi dadurch, Angst bekommen vor dem Tod oder eben gerade nicht, weil du sagst, nee, ich habe jeden Tag gelebt, als so kitschig es klingt, aber in Anführungszeichen, als wäre es der Letzte.
Ja, schon, weil also ich habe so viel vor noch, dass ich schon keinen Bock hätte, dass es jetzt morgen passieren würde. Aber wenn, dann würde ich wissen, Alter, ich habe so viel erreicht in der Zeit, die mir gegeben wurde, das hat sich schon gelohnt. So, das ist wahrscheinlich. Also ich habe noch viel, viel größere Dinge in meinem Kopf, die ich gern machen wollen würde. Deshalb wäre schon schade, also für die Menschheit einfach.
Ihnen würde so viel vorenthalten bleiben. Ja, ey, aber ist so. Ich.
So, aber das stimmt, ja.
Und du sag mal, erklär doch gerade nochmal, weil du gesagt hast, als du eben damals im Koma, ne, mit 15, 16 im Koma warst, hattest du eine Mangelernährung oder, nee, dir fehlten Nährstoffe?
Ja, das ist so ähnlich das Gleiche.
Das ist relativ wenig. Wie ist das passiert? Hast du die falsche Kost angeschlossen bekommen oder wie passiert sowas?
Ja, ähnlich. Also ich hatte, also muss man sich vorstellen, das, was ich da bekomme.
Also diese Flüssigkeit in der Aldi-Tüte.
In der Aldi-Tüte, die ist ja nicht das Geilste. Mhm. Ja, normal essen ist immer geiler, als irgendwie durch so eine Scheiße ernährt zu werden. Und dadurch sind meine Leberwerte in die Höhe geschossen. Weil die Lipide, also die Fette, die da drin sind, die werden ja synthetisch hergestellt. Und die Leberwerte sind so krass in die Höhe geschossen, dass der Arzt Angst hatte, dass die Leber auch entnommen werden muss oder sowas. Und daraufhin haben wir dann die Fette, die im Beutel sind, die der Körper ja braucht, ganz abgesetzt. Aber es gibt fettlösliche Vitamine, so wie Vitamin A zum Beispiel. Vitamin A ist für die Sehkraft und für alles drum und dran. Und es gibt 1000 weitere Vitamine, die durch Fett aufgenommen werden. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Karotte isst und du machst da Butter drauf, dann wird die besser von deinem Körper aufgenommen, weil die nicht so, weil es nicht mehr so krass gespalten werden muss.
Ah, okay.
Yeah. Das ist nur so ein Tipp für die zu Hause, die hören. Ich bin
mal
ja auch
schön die Möhre mal schön in den Buttertopf.
Natürlich, natürlich.
Oh, das klingt aber irgendwie auch sexuell. Die, die Möhre in den Buttertopf stecken.
Benni, du denkst immer an Sachen.
Entschuldigung, ja, aber das klingt so.
Das war nur ein Ernährungstipp, okay,
ja,
Leute?
Ja, okay, sorry.
Und wir haben die Fette für 2 Jahre nicht gegeben und dann natürlich auch die fettlöslichen Vitamine nicht gegeben. Mhm. Und dann bin ich blind geworden. Also war ich blind für, glaube ich, weiß nicht, 3 Monate oder so.
Gar nichts gesehen?
Nee, am Anfang habe ich verschwommen gesehen. Dann war so ein Schleier und dann habe ich vorne vor Kopf nichts gesehen. Mhm. Und peripher, so Umrisse. Mhm. Da war ich halt einfach blind so. Und es war auch mega lange und keiner wusste, was es ist. Und da haben wir dann, war ich wieder in der Uniklinik und ist immer so bei mir, keiner, ich glaube, ich bin der beste Kranke der Welt, weil nie weiß einer, was ich habe. Und dann waren wir, und die haben, meine Mama weiß immer, woran es liegt. Komischerweise, die Ärzte testen immer falsch und meine Mama sagt immer so und so, guck doch mal so. Und komischerweise weiß die immer, die hat immer so ein Gespür.
Ich glaube, das ist so ein mütterlicher Instinkt vielleicht.
Ne? Ja. Und die hat dann gesagt, der hat 2 Jahre keine Fette bekommen. Mhm. Und dann haben die Lipide wieder gegeben und schwuppdiwupp konnte ich wieder sehen. Ein Jahr darauf aber hat sich durch die Mangel, durch den Mangel, den ich da hatte, weil ich die Fette nicht hatte, hat sich noch ein Vitamin-B-Mangel gezeigt. Mhm. Und da wusste niemand, was das ist. Weil das ultra selten ist. Mhm. Das kommt nie vor. Und dann bin ich von Krankenhaus zu Krankenhaus gewandert und keines der Krankenhäuser wusste, was es ist. Dann hat eine Frau, hat meine Mama mir erzählt, also da war ich schon weggeschossen, da weiß ich schon nichts mehr von, hat meine Mama mir erzählt, hat so einen Ultraschall gemacht oder so ein MRT, irgendwas. Und hat gesehen, was da fehlt. Oder eine Blutabnahme und hat gesehen, was da fehlt. Und die hat es nur gesehen, weil die eine Woche vorher einen ähnlichen Fall hatte.
Boah, krass. Was sonst, für ein Zufall, ja.
Ja, sonst wäre ich tot. Weil es wäre niemand drauf gekommen. Und dann haben die, in dem Krankenhaus, wo sie war, haben die mich dann weitergeschickt nach Essen. Aber ich habe auch immer einen niedrigen HB-Wert und sowas. Und Leukozyten, ne, wegen Leukämie halt. Mhm. Und ich hatte so geringe Leukozyten, dass die Leute dachten, ich habe Leukämie. Und dann war ich auf der Leukämiestation und dann habe ich gefragt, auf welcher Station bin ich, weil mein Zimmernachbar hat die Haare verloren und so. Mhm. Da hat meine Mama gesagt, auf der Leukämiestation. Und da dachte ich, alles klar, Alter.
Weil
ich dachte, ich habe Leukämie.
Ja, das quasi noch on top.
Noch dann, on top, ne? Zusätzlich.
Boah, scheiße, ey.
Ja, ein Glück war es dann nicht so. Ne? Also ich habe das nicht so. Ein Glück, toi, toi, toi. Mhm. Aber das war wieder so ein, alles klar, Alter.
Sind das wirklich so Momente, trotz der Positivität und die Kraft, die du aufbringst ins Tun, sind das nicht so Momente, wo man wirklich manchmal denkt, ich will nicht mehr? Also nach all diesen Diagnosen, die du bekommen hast, nach all diesen Operationen, dann aufzuwachen und irgendwie zu denken, jetzt habe ich auch noch das, ist doch Abfuck. Da kann doch auch ein Mensch irgendwann gar nicht mehr mit klarkommen.
Ja, also schon, ja klar. Also nicht so krass, dass ich jetzt sage, ja, okay, ist dann so, aber schon, oh, da musst du erstmal, ich bin ein guter Typ, also die Sachen zu schultern, ne, ich mach dann so und dann ist das auch akzeptiert sofort, aber die Sachen, boah, da hast du lange dran, das musst du, und du bist ja dann auch noch in diesem Komplex, in diesem Krankenhaus gefangen so und du willst eigentlich nur eine Antwort, aber gibt keine Antwort, das dann auch, boah, das ist schon hart, Benni.
Nicht zu wissen, was da eigentlich los ist irgendwie, ne?
Ja, das ist schon richtig, richtig hart.
Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Kann das immer wieder sowas passieren?
Ja, ja.
Du bist und bleibst chronisch krank und schwer behindert und es kann jederzeit irgendwie wieder sowas passieren von irgendwelchen Mangelernährungen, von irgendwas fällt aus oder... Ja.
Also wir tun alles, dass es nicht passiert. Ich gehe so oft wie möglich zur Kontrolle und sowas, ne? Damit der Beutel auch immer optimal eingestellt ist, aber es kann, ja, theoretisch, kann auch von jetzt auf gleich, kann was kippen. So, Zeit ist ein Gut, welches ich jetzt nicht endlos gepachtet habe.
Wir alle nicht, ne?
Ja, ja.
Nur du, das ist das, was du sagst, du hast es dir natürlich im Laufe der Zeit einfach viel bewusster gemacht, ja, wie endlich die Zeit für uns alle, ja, in diesem Leben ist quasi, ja, ne? Und sag mal, du hast vorhin irgendwann mal gesagt, dass du noch nie im Urlaub warst.
Ja.
Liegt es daran, dass das so kompliziert ist und du irgendwie nicht alles mitschleppen könntest an Equipment, was du brauchst, um, weiß ich nicht, nach Mallorca zu fliegen, oder?
Also es hätte funktioniert alles, mhm, aber zusätzlich zu der ganzen Scheiße, Benni, wir waren auch arm.
Ja, du kommst halt aus Duisburg-Marxloh, ne? Entschuldigung, ich wollte da gar nicht drüber lachen, aber
ey, easy.
Ey, du hast gelacht.
Ey, ja, ist auch witzig, das,
ja,
kann doch nicht sein.
Als voll. Ja, also nein, aber...
Devils Advokat, Alter, das ist, ja, doch... Also, guck mal, man hätte sich ja auch ausdenken können jetzt. Jetzt habt ihr die ganze Story gehört, so richtig sentimental, richtig, ja, traurig. Und dann, ja, aber der kommt doch aus München, ne? Der ist doch teilweise hinten mit der Pferde unterwegs und so. Aber nein!
Kommt aus Duisburg.
Duisburg-Marxloh, Alter. Duisburg, einfach Duisburg, Mann. Wir waren auch arm.
Ja.
Also,
das heißt, Urlaub hat man in Essen oder Dortmund gemacht, oder wie?
Ja, ja, aber nicht wir. Wir haben keinen Urlaub gemacht. Ich war mit meiner Oma ab und zu mal an der Nordsee oder sowas. Mhm. Da, wo man mit dem Auto kurz hinfahren kann. Aber ich war noch nie irgendwie irgendwo hingeflogen und dann so schön, weißt du? Weil einfach die Kohle auch nicht gepasst hat, so.
Also Wahnsinn, dass du da jetzt rückblickend quasi über all das, ja, ne, auch, mhm, eben auch über deine Herkunft und so, ne, ja, über all, ja, das sprichst du ja tatsächlich eben einfach auch auf der Bühne, ne, und,
ja,
machst ja auch wirklich Witze drüber. Aber ist das noch auf deiner To-Do-Liste? Hast du
Urlaub?
Bock auf Urlaub?
Boah, ich bin ehrlich, ey, ich habe jetzt nicht so Fernweh. Mhm. Ich habe super Freunde. Mhm. Das sind meine Freunde, seit ich 7 Jahre alt bin. Und eigentlich habe ich immer die beste Zeit, wenn wir zusammen sind. Und da ist mir jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt auf den Bahamas chill oder bei Kiki oder so. Die Sonne in Deutschland ist die
wer
gleiche
ist
wie
Kiki?
Dort. Waikiki.
Ach, Waikiki. Achso, ich dachte,
Kiki wer ist Kiki?
Ein Freund von dir.
Nein,
oder so.
Nein.
Hey, ich chill bei Kiki.
in Waikiki.
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 Okay.
Ja, die Sonne ist ja die gleiche. Das ist jetzt, ich habe nicht so dieses, was die anderen haben, oh, ich muss jetzt mal abschalten und ich gehe jetzt einfach mal in den Flieger und dann, ne, schöne Finca und dann mache ich mal die Füßchen, mache ich mal im Pool ein paar Wochen.
Sangria.
Sangria schlürfen. Schön auch. Und dann
Sangria
mit
aus dem Eimer.
Aus dem Eimer, ne, und dann wie im Stadion, ne, ja, das habe ich nicht. Das,
ja,
weiß
ist
nicht.
Doch cool, ist doch irgendwie eigentlich ganz geil. Und du lebst auch tatsächlich, also, ne, du bist in Duisburg groß geworden, mhm, und lebst auch immer noch da.
Ja,
ne?
Ja, 4-7 Leute.
Geil. Und dann, weil wir jetzt schon einmal quasi gerade da bei dem Thema sind, du hast ja wirklich tatsächlich lange Jahre bei deinen Großeltern gelebt.
Ja.
Was war, also ich kenne ja deine Comedy-Programme und so,
ja,
wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich auch schon mal über 1Live.
Ja.
Was war wirklich die schlimmste Anekdote, die du immer wieder auf Bühnen erzählst, außer dass du dir deinen Rasierapparat mit deinem Opa geteilt hast?
Bei Oma und Opa?
Ja.
Ey, ich, also, oh, guck mal, Oma und Opa, ne? Das ist, mhm, auch so eine Welt für sich, okay? Mhm. Das ist original so eine Welt für sich. Ich wohne ja jetzt nicht mehr. Ich habe ja lange da gewohnt, ich, mhm, wohne jetzt nicht mehr dort. Und ich habe ich das Gefühl, ich war das Problem.
Mhm.
Ne? Also dadurch, dass ich da war, haben die ja ständig gestritten. Und dann war mein Blick auf die Welt, dass die sich nicht leiden können.
Mhm.
Und heute merke ich so, eigentlich mögen die sich. Weil wirklich, also jetzt könnte ich ein Bühnenprogramm darüber schreiben, dass sie sich voll gern haben.
Geil.
Aber was immer noch ist, und ich weiß nicht, ob das bei allen Großeltern ist, die chillen in getrennten Zimmern.
Mhm.
Die sind nie zusammen. Mein Opa chillt im Esszimmer, guckt da Fernsehen und meine Oma ist im Wohnzimmer und guckt da Fernsehen.
Haben meine Großeltern auch gemacht, ja.
Was, warum?
Ich glaube, wenn du so lange zusammenlebst, gehst du dir einfach irgendwann hardcore auf den Sack.
Dann
willst du einfach Zeit für dich haben und denkst dir so, boah, gar keinen Bock mehr jetzt diese Scheiße hier. Also weil du, ich glaube, du hast dir irgendwann ja auch nichts mehr zu erzählen, wenn du 50 Jahre zusammen bist, oder?
Ja, das stimmt. Ja, die, ja, klar. Ja, natürlich. Also
vielleicht deswegen.
Ja.
Ich bin ja auch eben tatsächlich, weil sich meine Eltern haben früh scheiden lassen und meine Mama dann alleinerziehend war, ja auch relativ viel bei meiner Oma oder bei meinen Großeltern groß, mhm, geworden. Und also, ne, es ist, ich kann mit allem, also, ne, ich fühle alles mit und kenne das genauso und gleichzeitig war es aber irgendwie auch geil. Also, es war irgendwie,
Alter,
auch eine geile Zeit,
Hammer,
tatsächlich. Ja. Vor allem auch so, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen,
ja,
kulinarische Dinge.
Alter.
Die uns unsere Omas quasi mitgegeben haben.
Ja.
Was ist das bei dir, was so deine Oma dir immer kredenzt hat, was du heute vielleicht, wo du heute noch nicht drauf verzichten kannst?
Da gibt es 1000 Sachen.
Ja, hau raus.
Du kennst Nutella and Go.
Ja, diese widerlichen kleinen Sticks.
Diese kleinen Sticks mit Nutella. Ja. Guck mal, meine Oma hat mir damals schon im Krankenhaus diese Nutella in Go. Früher waren die rund. Mhm. Und da war auf einer Seite Eistee drin.
Damit es noch gesünder wird.
Ja, ne? Also, ja. Aber ich weiß auch, immer Eistee Pfirsich. Das ist kein Witz.
Nie Zitrone?
Da war immer Pfirsich, immer okay. Der gleiche. Mhm. Das ist richtig räudig eigentlich. Und den habe ich gekriegt im Krankenhaus und dann habe ich den, auch wenn ich dann draußen nach dem Krankenhaus Fußball spielen war, hat die mir den immer mitgegeben. Ne? Hat gesagt, hier Junge, wenn du Hunger hast, kannst du ja essen. Ne? Und dann, heute gehe ich in irgendeinen Supermarkt und dann kaufe ich Paletten davon.
Paletten?
Ja, ja. Alter. Dann sind da 25 Stück und dann lege ich die auf das Kassenband.
Und die Frau denkt auch, Hilfe, was ist das denn für einer?
Ey, ich gehe teilweise in die Metro und kaufe einen Karton. Da sind so 100 Stück drin oder so.
Wie lange halten die? Eine Woche?
Ey, ich esse die schon hart viel. Ich esse bestimmt 3-4 Stück pro Tag.
Wow.
Ja, ich esse die schon hart viel.
Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich dir keine gekochten Eier und Schokobons hier hingestellt, sondern Nutella
das,
in Go.
Ah, auch Killer. Ja. Also das auch, hat meine Oma mir auch. Das hält auch nicht lang. Ja. Wenn ich jetzt eine Schokobons-Tüte kaufe, dann ist die eingeatmet. Ehrlich, ich muss mich hier die ganze Zeit kontrollieren. Hier ist schon ein Riesen. Du siehst doch hier den Haufen.
Ja, gönn dir. Noch, nimm.
Okay, ja, wenn ich so.
Ja, damit ich die nicht essen muss.
Und was ich heute immer noch mache, ich mache mir Brot halt, ne? Mhm. Und dann schneide ich mir kleine Soldaten.
Was sind also.
So kleine, mundgerechte. So Vierecke. Ja, kleine Vierecke schneide ich mir dann kleine Soldaten.
Geil, bei mir in der Heimat hieß das Reiterchen. Aber gut, das kann ja auch ein Soldat auf dem Pferd gewesen sein.
Ja, ja, ist halt quasi gleich.
Und einfach fürs Feeling und dann stellst du dir vor, dass deine Oma dich wieder füttert oder wie? Oder
ja, klar, also ist ja. Dann wirst du so in diese Zeit gebeamt, wo du so DuckTales geguckt hast mit Stoppersocken und so nass geduscht, weil du weißt genau, wovon ich rede.
Frotte Schlamm und so. Und wo es keine Probleme gab einfach.
Mhm. Ja.
Außer Nutella and Go und
Und auch immer noch Powerade, Alter.
Oh, nee, da bin ich raus, tatsächlich. Also, das ist auch so ein Kindheitsding, ja, stimmt. Aber das einfach nur Zuckerwasser.
Ja, ja.
Das ist richtig fies.
Das ist richtig scheiße, aber jeder hat sein Laster. Und mein Laster ist meine Kindheit.
Deine Kindheit in Duisburg-Marxloh.
Und, ja, okay, das habe ich. Bärenwurst.
Oh, Bärchenwurst. Ja.
Bärchenwurst.
Ja, okay, ja.
Auch immer gleich.
Ja.
Toast. Aber so richtig räudiges Toast.
Mit Butter drauf.
Richtig fett.
Ja.
Und zugeklappt.
Oh ja, ja. Oder viel. Ja, ich habe das immer tatsächlich als Kind halt mit Fleischwurst, also mit der Kringelfleischwurst.
Ja, ja.
Und dann halt 4 richtig fette Scheiben und dann 4 Stücke daraus geschnitten.
Oh, auch Killer.
Und das auch geil. Also nicht zusammengeklappt, sondern 4 einzelne Stücke.
Wenn ich auf Tour fahre, ne, dann mache ich mir immer Bärenwurst mit Toast. Mhm. Und ich pack das ein wie meine Oma. In Alufolie. Das ist richtig schlecht. Mhm. Und dann kaufe ich mir eine Powerade.
Und das ist für. Es ist Soul Food, damit du dich gut fühlst, bevor du auf die Bühne gehst.
Ja. Ja. Und damit ich während der Autofahrt nicht so krass gestresst bin.
Ja, okay.
Und dann höre ich, das kein Witz, dann höre ich irgend. Hier, da früher gab es doch auf Kabel 1, Disney Time.
Ja.
Dann höre ich über Spotify oder so oder über YouTube. Weiß nicht, Herkules, während ich fahre. Ich sehe das Bild zwar nicht, aber ich höre dann.
Ja.
Und dann esse ich das und dann denke ich mir, oh, guck mal, so viele Probleme kann man ja gar nicht haben.
Krass, ja, ich glaube, es ist natürlich, ich glaube, wir kennen das alle, ne? Das ist so eine Coping-Strategie, um mit manchen Dingen einfach auch klarzukommen, ne?
Ja.
Und ich meine, du hast halt einfach in deinem Leben auch viel Scheiße erlebt und durchlebt, ne?
Ja.
Also, das, ich glaube, das kann man auch nicht schönreden.
Mhm.
Das weißt du ja aber auch und deswegen hilft es aber ja auch dabei, sich manchmal so nochmal zu fühlen wie ein kleines Kind und manchmal eben auch, ja, auch Witze darüber zu machen. Das ist ja auch eine Form von Therapie irgendwie, ne? Und Bewältigung des Themas irgendwie.
Ja, 100%. Ja. 100%. Aber ich merke heute immer noch, ne? Mein Opa hat ja mit mir den ganzen Kram geguckt.
Mhm.
Ne? Kann man das, Premiere, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Okay.
Wir haben schon von Kinder-Schokobons und Powerade gesprochen.
Okay.
Ey, wir hier Produktplatzierung. Okay. Hey, falls ihr Werbung schalten wollt, call me.
Premiere hatte früher den Sender Fox Kids.
Ja.
Und am Anfang habe ich ja bei meiner Mama gewohnt, ne, als ich noch ganz jung war. Und dann war Wochenende immer Oma, Opa. Und dann haben wir da Kickers geguckt, ne, dann, keine Ahnung, hier Action Man und so. Mhm. Haben wir halt alles zusammen geguckt.
Mila Superstar.
Mila kann lachen. Genau. Ey, Dragon Ball Z und so.
Oh ja, Pokémon.
Pokémon, das zusammen geguckt. Und wenn ich heute dahin fahre, dann guckt der immer noch. Ab und zu, der hat ja sein Esszimmer, dann gucke ich, dann hat der da so ein Anime, der hat so einen Anbieter, wo der alles gucken kann. Hat der da Anime laufen und dann guckt er Naruto.
Geiler Opa.
Er guckt einfach Naruto. Und dann gucke ich den und sage, Naruto Opa, sagt er zu mir original, ja, die Folge kenne ich schon.
Geil.
Aber die läuft weiter.
Geil. Aber das klingt auch ein bisschen, das ist geil. Wenn ich jetzt dahin fahre, guckt er immer noch. Das klingt so ein bisschen wie in so einem Märchen. Und wenn er nicht gestorben ist, dann ja. guckt er es noch heute. Und ja, das trifft ja auch tatsächlich bei Großeltern ab einem gewissen Alter auch
ja.
zu.
Ne? Wie lustig. Der ist der Wahnsinn.
Hey, verrückt.
Der ist der Wahnsinn. Mittlerweile ruft er mich auch immer an. Ne? Mhm. Und meine Jokes und so, die ich auf der Bühne mache. Mhm. Sagt der, guckt der, wenn ich dann irgendwie im ZDF ausgestrahlt wird, setzt er sich, dann komme ich die besuchen, essen wir was, danach setzt er sich zu mir, sagt er, oh, Toni, das fand ich nicht so gut. Sag ich, was denn? Ja, da und da, war nicht so gut, oder? Und dann sag ich, Opa, war doch ein toller Auftritt. Sagt er, ja, aber kannst du besser. Und vorher durfte ich denen nicht erzählen, dass ich Comedy mache, weil die gesagt haben zu mir, dann kannst du auch Zauberer werden. Weißt du? Und heute so.
Ja, und heute, ja. Aber ist doch cool, dass sie dich irgendwie jetzt auch dann supporten. Und ich meine, das ist ja auch ein geiles, auch geil für halt deine Großeltern, für deine Mama, für irgendwie alle in deinem Umfeld zu sehen, was aus dir geworden ist. Mhm. Trotz dieser ganzen Scheiße und trotz, dass du halt ständig schon auf der Klippe gestanden hast irgendwie, ne?
Ja.
Ist ja geil. Gibt's noch eine Sache, die du dir wünschst für dein Leben?
Ich?
Außer vielleicht mal zu reisen, wobei da haben wir ja schon geklärt, das ist ja gar nicht so.
Oh. Ja, also ich habe eher, also Wünsche habe ich so gar nicht so. Ich habe eher so Ziele, was ich gerne noch machen würde. Mhm. Und ich würde gern eines Tages so groß sein, dass ich ein Krankenhaus eröffnen kann. Mhm. Wo Spezialfälle, so, weil bei mir war es am Anfang der Krankheit so, dass die im Krankenhaus, wo ich war, die wussten nicht mehr weiter und haben dann jedes Krankenhaus angerufen in Deutschland und keiner konnte mir helfen. Nur Mannheim konnte mir helfen damals. Und ich würde gerne ein Krankenhaus eröffnen mit Spezialisten, wo, wenn wir uns die Fälle aussuchen, die sehr, sehr speziell sind, wo keiner helfen kann. Aber wir können wenigstens Hoffnung geben. Das wäre so mein größter Traum, dass ich anderen Menschen helfen kann. Das würde ich gern machen. So, ich helfe ja jetzt schon viel. Ne? Ich glaube, dass auch so, ich glaube, ich bringe Leute gern zum Lachen, weil ich selber so häufig geweint habe. Mhm. Und das würde ich dann nur größer machen.
Oh Mann, ey, Toni, was bist du für ein guter Typ, ey.
Alter,
wirklich, ich finde dich so fantastisch, ich finde dich fantastisch lustig, ich finde dich fantastisch auf der Bühne, aber du bist auch einfach ein fantastischer Mensch.
Danke dir.
Geil, ich meine, du bist vielleicht auch genau so gut geworden, wie du bist, weil du eben so viel Scheiße erlebt hast.
Ja.
Aber wie geil, Leute, tut mir einen Gefallen, liked alles, geht dahin, kauft Tickets, damit der Scheißtyp irgendwann ein Krankenhaus eröffnen kann. Ey, ich drück dir die Daumen, dass das klappt, dass du irgendwann so groß wirst. Ja. Nicht so groß wie in deinem gefakten Ausweis, 1,78, sondern groß im Sinne von bekannt und berühmt mit viel Kohle.
Danke.
Boah, ey, Toni, schön, dass du da warst. Und,
danke für die Einladung.
Ey, alles Gute weiterhin. Und vielleicht hilft dir ja auch beim Großwerden und beim Reichwerden irgendwie demnächst noch eine Kooperation mit irgendeinem Rucksackhersteller oder so.
Also Dior, falls ihr Lust habt.
Drunter machst du nichts?
Also alles, was Swarovski-Kristalle auf den Rucksack machen kann,
ja.
Der muss auch ein bisschen Glamour haben.
Okay. Ja. Ich hätte jetzt an so Fjörden-Jörden gedacht oder wieder. Es gibt so eine Marke da,
ja, die kenne ich.
Trend jeder Hipster rum.
Ja, die finde ich, sieht ein bisschen aus wie Schluckwasser in der Kurve.
Okay, also der Rucksack, mit dem du heute hier bist, wo deine Astronautenkost drin ist, der sieht auch aber aus wie Schluckwasser in der Kurve.
Warte, dazu muss ich was sagen.
Ja.
Das ist mein erster Rucksack.
Echt?
Den habe ich. Der hat krass. Jedes Krankenhaus mit mir erlebt.
Krass.
Und jetzt habe ich gedacht, dann jetzt darf der auch die schönen Sachen erleben.
Geil.
Ja.
Oh, Toni, ey, du bist so ein guter Typ, wirklich. Du bist so ein guter Mensch. Ich muss, du hast mich heute ein paar Mal, also zum Nachdenken gebracht sowieso, aber auch zu Tränen gerührt. Guter Typ.
Danke dir. Danke dir, Benny.
Und jetzt erst noch die letzten hart gekochten Eier.
Fenster oder Gang? der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.